arbeiten. Ich möchte euch dieses Modell vorstellen, weil ihr das sicher brauchen werdet, wenn ihr Zen weitergebt. Und deswegen wäre es gut, wenn ihr das eben noch einmal anhören könntet, weil es auch quasi die Grundlage ist für euer Weiterarbeiten mit eurem Thema. Weil euer Thema, wenn das in Beziehung gesetzt würde mit diesem Modell, dann wäre es für uns als Erkenntnis besonders wertvoll. Dieses Modell ist nicht dazu da, um die Welt zu erklären. Das ist ganz wichtig. Ich würde also so einen Vortrag, wenn ihr zum Beispiel diesen Vortrag haltet, nicht vor Leuten halten, die keine Meditationserfahrung haben, weil sie überhaupt nicht wissen, worum es geht. Also es ist nichts, was vom Kopf her verstanden wird, sondern aus der Praxis selber verstanden werden sollte. Ich möchte euch auch gleich die Hausübung sagen, dass ihr irgendjemandem dieses Modell erklärt. Weil erst wenn man selber erklärt, ob es dem Partner, einer Freundin oder irgendwem ist, dann eignet man es sich besser an. Ich zeige euch eine Grafik, die ich von einem japanischen Zen-Lehrer bekommen habe und wie es im Zen gewöhnlich erklärt wird. Es ist in anderen buddhistischen Schulen, zumindest in Japan, ein bisschen anders, aber es ähnelt sich. Also in der sogenannten Yogacara-Schule heißt es ein bisschen anders, dann in den Nichiren-Schulen ist es auch ähnlich, aber ist auch ein bisschen anders. Und ich habe das von einem Zen-Lehrer eben. Und es sieht auf Japanisch so aus, das habe ich ausgegraben und dann habe ich es aber auf Deutsch nachgezeichnet. Also ihr seht das hier auf Japanisch. Und auf Deutsch sieht es so aus. Seht ihr es? Könnt ihr es lesen? Ja, okay.
Ja.
Also das Ganze ist quasi in Form einer Welle, ne? Und spielt auf die Vorstellung an, dass wir eine Welle im Ozean sind. Und diese Welle im Ozean ist eben deswegen eine sehr schöne, ein schönes Bild, weil wir alle hier im Ozean verbunden sind und diese Welle quasi scheinbar oder nur zeitweilig, temporär eine Ausbuchtung findet und dann wieder hinunter in den allgemeinen Ozean findet. Gleichzeitig sehen wir auf diesem Diagramm oben die bewussten Bewusstseinsstufen. Und da haben wir die fünf Sinne, also die sogenannten Vijnanas. Fünf Vijnanas. Das ist ganz einfach. Das sind Augen, Ohren, Tasten, Schmecken. Noch irgendwas. Was denn?
Na, das geht schon.
Ja. Naja, jedenfalls fünf Sinne. Und unter diesen fünf Sinnen ist dann das Denken als Sinn. Weil das Denken quasi, und da kommt das ins Spiel, was ich vorher zum Gerhard gesagt habe, werden ja die Sinne auch gefiltert durch das Denken. Und diese Bewusstseinstätigkeit würde mich interessieren, damit man das noch besser erklären kann, was jetzt wirklich heute auch schon klar ist, wie das Denken funktioniert, weil, so viel ich mich erinnern kann, hat auch ein Wissenschaftler davon gesprochen, dass jeder Sinn seine eigene Art des Denkens hat, also dass das Auge schon filtert, quasi filtert, was es sehen will. Und da ist schon ein bewusstes Auswählen vorhanden. So, und jetzt drunter haben wir das sogenannte Manas. Das ist etymologisch natürlich mit dem lateinischen Mens also mit dem Geist, hat was zu tun. Und das ist diese Art des Denkens, die aber hier schon im tiefen Bewusstsein drinnen ist, wenn man das hier sieht, dass quasi unser egozentriertes Denken und unser egozentriertes Handeln ausmacht. Also das ist, dass wir glauben, wir sind ein Ich. Und dieses Ich muss sich ja auch verteidigen gegenüber der Welt zum Beispiel. Und das ist diese Funktion des Manas. Und unter diesem ist das Speicherbewusstsein, das Alaya Vijnana. Und das Alaya Vijnana beinhaltet alle Gedanken, Worten und Taten der ganzen Welt, die jemals gedacht, getan worden sind. Und das stellt man sich so vor in Form von Samen, das heißt auch Bija auf Sanskrit. Und das ist besonders interessant, denn im Alaya Vijnana ist alles drinnen, was wir jemals erfahren haben, aber auch was unsere Ahnen jemals erfahren haben, und was auch unsere Kultur mitgegeben hat. Natürlich auch die Chinesen, die Japaner, die Indonesier. Aber wenn man sich also so vorstellt, einen Baum, der Samen abwirft, sind die Samen, die in unserer Kultur sind oder in unserer Familie, uns näher und stärker als die Samen von irgendeinem Chinesen aus dem 5. Jahrhundert. Ja, das kann man sich ja irgendwie bildlich vorstellen. Und jedes Mal, wenn wir etwas sagen oder wenn wir handeln, trifft es auf einen bereits vorhandenen Samen. Also sagen wir zum Beispiel, es geht wahrscheinlich euch allen so, es gibt Situationen, die versetzen uns in Ärger, in Wut, in irgendwelche unangenehmen Gefühle. Und jedes Mal, wenn wir dieses Gefühl haben, trifft es auf einen Samen, der Wut, Ärger, irgendwas ist. Und wir gießen diesen Samen. Jetzt gehen wir von der Idee der Welle weg, sondern denken wir uns, der Same ist in der Erde. Und aus diesem Samen, wenn wir ihm Energie geben, wenn wir zum Beispiel, was weiß ich, uns immer ärgern oder jetzt in der Corona-Zeit gibt es ja viele, die jammern, ja, bin ja so arm oder ich bin ein Opfer oder so. Also wenn wir diese Energie immer wieder hineingeben in den Samen, dann wird er immer größer und es wächst eine Pflanze und dann ist sie schon so groß, dass wir ganz ausgefüllt sind aus diesem Gefühl. Und was ich eben sagen wollte, ob es jetzt vom Karma her ist, weil wir diese Samen von unseren Eltern bekommen haben, von den Großeltern, den Ahnen oder so. Es passiert im Leben ja immer wieder, dass wir in ähnliche Situationen geraten. Mir ist es jedenfalls so gegangen. Also bei allen Chefs, die ich jemals gehabt habe oder Lehrern oder so, gab es Eigenschaften, die sehr ähnlich waren. Und sie haben mich zur Weißglut gebracht. Und das Dilemma war immer, was mache ich denn nur mit diesen schrecklichen Menschen? Ja. In Wahrheit war da einfach eine Resonanz mit einem Samen und ich habe das auch jedes Mal, wenn ich mich in diese Situation begeben habe, verstärkt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich mache eine Psychotherapie. Aber mit der Psychotherapie ist es oft so, dass man noch mehr diese Samen aktiviert, weil man noch mehr in dieses alte Leiden hineingeht. Und es gibt ein sehr schönes Video von Thich Nhat Hanh auch über das Speicherbewusstsein, das hat die Christine sicher schon gehört. Ich würde es euch auch empfehlen, einmal anzuschauen. Dauert 1,5 Stunden. Und Thich Nhat Hanh sagt da drinnen, passt auf bei einer Psychotherapie, dass ihr nicht zu sehr an dem Leiden anhaftet. Es ist okay, das Leiden anzuschauen, die eigenen Muster zu erkennen, aber dann muss man etwas dagegen tun, dass man nicht immer wieder zu diesen alten Mustern und Samen zurückkehrt. Woher kommen diese Samen? Also woher kommt zum Beispiel die Wut, ja? Oder die Weißglut? Es kommt von meinen eigenen Erfahrungen oder es kommt durch Personen, die auch oft genau darauf passen, ja? Oder es kommt durch Situationen, in die man sich immer wieder begibt. Also diese drei Möglichkeiten gibt es. Und ich habe mich selber immer in diese gleiche Situation begeben, durch mein Verhalten. Ich hätte mich ja auch anders verhalten können, aber ich hatte einfach dieses Muster. Und dieses Muster konnte ich nur überwinden. Die Psychotherapie hat mir zwar ein paar Erkenntnisse gebracht, aber es hat mir nicht wirklich sehr geholfen, indem ich mich aus diesen Situationen rausgenommen habe, weggegangen bin von diesem Menschen. Und dadurch habe ich mich dann nicht mehr so in dieser Verhaftung von diesen Mustern gefühlt, sondern ich habe heilsamere Muster in mir quasi herangezogen. Es ist so wie bei einer Krankheit. Wenn man kann die Krankheit diagnostizieren und sich mit der Krankheit beschäftigen die ganze Zeit, oder man kann das Immunsystem stärken. Und wenn man sich mehr zum Positiven hinwendet, wenn man zum Beispiel mehr meditiert und dadurch auch erkennt, woher kommen diese Muster, oder wenn man mehr positive Handlungen macht, wenn man zum Beispiel auch die Metameditation praktiziert und übt, dann werden diese Weißglut, Wut, Samen immer schwächer und verdorren irgendwann. Und sie sind dann für mich nicht mehr relevant. Und wenn ich mit diesen Menschen dann später in Kontakt komme, dann kann ich ganz anders auf sie reagieren. Ja. Also es kommt darauf an, welche Samen aktiviere ich. Und das kann eine bewusste Entscheidung sein. Je mehr sie bewusst ist, diese Entscheidung, desto mehr kommen wir aus dem Reagieren heraus. Wichtig ist natürlich auch zu sagen, wir sind nicht verantwortlich für die Samen im Alaya-Vijnana, im Speicherbewusstsein. Wir sind dafür verantwortlich, was wir daraus machen. Und das ist auf dem japanischen Diagramm so schön zu sehen. Also hier in unserem bewussten Sein haben wir die Gedanken, Worte und Taten, alle unsere Aktivitäten. Und alle diese Aktivitäten senden Samen in dieses Speicherbewusstsein. Und aus diesem Speicherbewusstsein kommen wieder die Samen, wenn man sie aktiviert, hinauf und es entsteht ein Kreislauf. Und diese Samen können aber transformiert werden auf dieser Ebene. Und nicht auf dieser Ebene. Ja, also nicht auf der egozentrierten, unbewussten Ebene, sondern da unten. Manche nehmen dann noch quasi eine Schicht unten an von einem Bewusstsein, einem reinen Geist, von einem Bewusstsein ohne die Samen, ohne Speicher. Aber es ist das Gleiche. Also man kann nicht sagen, das eine ist reiner als das andere. Es ist im Prinzip das Gleiche. Ich würde das nicht so sehen. Ja, was wollte ich noch sagen? Also wir haben eine große Verantwortung gegenüber uns selber für unsere eigene Transformation. Wir haben die Verantwortung auch für die Samen, die uns überliefert worden sind, quasi. Weil sehr vieles, was von früheren Generationen da ist, ist auch eine Art Hypothek. Ja? Und es wirkt so lange, wie sie nicht transformiert worden ist. Und auf dieser Ebene kann man sagen, durch die Meditation zum Beispiel oder durch heilsames Tun, können diese Samen aufgelöst werden bzw. ausgetrocknet werden. Aber wir haben auch eine Verantwortung für unsere Zukunft, für unsere zukünftigen Generationen, was wir ihnen weitergeben und welche Samen quasi aktiv sind, auch in unserer Kultur und in unserer Umgebung. Ja, das war es eigentlich. Ihr könnt jetzt gerne auf laut schalten. Und was mir vorschwebt, ist, dieses Modell habe ich so überliefert bekommen, wie ich es hier überliefert bekommen habe. Ja? Ist nicht mehr. Und es ist aber noch immer nicht sehr, sehr griffig, sagen wir so. Es wäre schön, wenn ihr aus euren Perspektiven Beispiele geben könnt. Also ob es jetzt Wahrnehmung und Bewusstsein ist, ob es Intuition ist, ob es Üben ist, ob es die Wirksamkeit der drei Zentren sind oder was Energetisches, wobei das Thema von Peter noch das Schwierigste erscheint, wäre es sehr schön, wenn wir durch unsere Diskussion, wenn zum Beispiel beim nächsten Mal irgendjemand von ihrem oder seinem Aspekt spricht, dieses Modell noch mehr zum Leben erwecken können. Es geht nicht darum, glaube ich, es zu überfrachten, jetzt um die Worte von Gerhard zu verwenden und wieder ein eigenes Modell daraus zu machen, sondern es geht darum, Menschen das zu erklären, wie sie auch mit ihrem Schicksal oder mit ihren Samen oder mit ihren zwanghaften Verhaltensweisen oder mit ihrem Leid umgehen können. Ja. Und deswegen stelle ich das jetzt euch zur Verfügung quasi, dass wir was draus machen. Aber ich wollte noch den Paul fragen, ob er über das Alaya noch etwas vom Lankavatara Sutra,
dieses Zettel.
Ja, vom 7. Kapitel noch etwas dazu sagen möchte.
Wir haben es ja vorhin schon gehört, dieses 7. Kapitel ist genauso wie das gesamte Lankavatara Sutra kaum zu verstehen. Und das hat einen bestimmten Grund. Das Lankavatara Sutra, wie ihr wisst, ist ja vom Bodhidharma mitgebracht worden und er hat das als das Wichtigste gesehen. Und ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen draufgekommen, warum. Das Lankavatara Sutra setzt sich mit dem alten Denken des alten Buddhismus auseinander und konstituiert quasi den Mahayana Buddhismus, zu dem der Zen gehört. Und diese Auseinandersetzung liegt da drinnen in dieser blumigen Sprache, in diesen vielen, vielen Kapiteln, die so schwer verstehbar sind. Aber es kommt heraus, was Mahayana meint. Also es hat nicht so sehr, wie die Fleur es gerade dargestellt hat, etwas Konkretes, Verwendbares, sondern es bewegt sich auf einer Metaebene. Also alles, was wir so, wenn wir zum ersten Mal Buddhismus hören, was wir so von Buddhismus aufnehmen, ist, es gibt also da Buddhas, die sind irgendwo weit entfernt. und es gibt Erleuchtung, auch die ist irgendwo weit entfernt. Und es gibt Nirvana und wer weiß, wo man dorthin kommt und man kann in dem Land im Westen sein oder in einem Paradies oder was auch immer. Das sind so die Vorstellungen. Aber das Lankavatara Sutra sagt etwas ganz anderes. Es lässt dort den Buddha sprechen und der sagt, zwischen dem Tag meiner Erleuchtung und dem Paranirvana, also dieses berühmte Eingehen des Buddha in das Nirvana, habe ich nichts gelehrt. Das heißt, es war gleichzeitig, dass das Nirvana und das Eingehen in das sogenannte, in eine Art Paradies oder was immer sich jemand darunter vorstellt, passiert gleichzeitig und es ist immer schon da. Und im Kapitel 7 redet er vom Nirvana. Die übliche Vorstellung, wenn man vom Buddhismus hört, ist, ja, das Nirvana, das kann man irgendwo erreichen, man kann in das Nirvana kommen. Ja, im Mahayana sagt er, das Nirvana ist dann erreicht, wenn die Ichlosigkeit von allem erkannt wird. Also nicht nur von mir oder von Menschen oder von fühlenden Wesen, sondern von allem. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man so auf das Bild der Welle zurückkommt, kommt da immer die Vorstellung heraus vom Ozean und da sind viele Wellen drauf. Und diese Wellen, die rollen ein Stück weiter und dann verschwinden sie. Und dann rollen sie wieder und dann verschwinden sie. Und es ist so, als ob man den Wellen Namen geben würde. Die heißen dann halt Paul, diese Welle. Aber wenn sie weg ist, ist sie im Ozean und sie war eigentlich nie was anderes als der Ozean. Also die Idee ist, das Alaya, von dem wir gesprochen haben, ist hier, ist da und wir sind Teil davon, wir sind es. Das ist die Idee, die das Lankavatara Sutra vorbringt. Und er sagt, das Nirvana, was wir so sehen, kann nicht durch Überlegung und Nachdenken erreicht werden, aber auch nicht durch Meditation. Und das klingt einmal sehr befremdlich. Aber was damit gemeint ist, es ist immer schon da. Ich kann also nicht meditieren, um es zu erreichen, sondern es ist schon in mir. Ich bin es. Darum geht's. Und er sagt, das Nirvana ist dann erreicht, wenn man Freude am Sein hat, so wie es ist. Und nicht anders. Und in der philosophischen Nachdenken kommt man immer dann auf die Idee, es könnte sich um Nihilismus handeln. Man könnte an der Idee der Leerheit hängen. Man könnte sich vorstellen, dass es etwas ist, etwas Ewiges, so wie in vielen Religionen oder praktisch in allen außer dem Buddhismus ein Ewigkeitsdenken da ist. Und genau das, sagt er, denken nur die Törichten, weil sie das Alaya mit Jnana nicht verstanden haben. Und das ist nicht so einfach, glaube ich, geht es nicht so einfach in unseren Kopf hinein, dass wir es dauernd sind. Es ist hier und wir sind Teil davon. Und wir sind so wie diese Welle im Ozean, ist jede Welle auch der Ozean. Und deswegen sagt er, die Buddhas haben kein Nirvana erreicht. Weil die alte Vorstellung ist, die Buddhas sind ins Nirvana eingegangen. Er sagt, es gibt kein Nirvana der Buddhas, sondern sie waren immer schon drin. Und deswegen sind sie Buddhas. Und das setzt sich dann fort bis zu dem, was wir beim Hakuin immer hören, jeder ist Buddha in sich selbst. Und das, deswegen ist, glaube ich, das Lankavatara Sutra so wichtig, weil es genau an dieser Schwelle steht. Es steht an der Schwelle des alten Sekt, zu dieser Zeit schon mehrere Jahrhunderte alten Buddhismus und dort wird ein neuer Stein gelegt, nämlich der Stein, auf dem Zen aufbaut. Das ist das, was ich aus dem Lankavatara Sutra Kapitel 7 rausgelesen habe.
Dankeschön, Paul.